Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wo erreiche ich dich? Und wichtige Nachfrage, wie ausgeschlafen bist du?
Ja.
An diesem Donnerstag, 7. November, zeitlicher Kontext in dieser Woche nicht ganz unwichtig, nach der Wahl in Amerika und nach dem großen Knall in Berlin.
Ja, also du erwischst mich in der Kemenate, was ja nicht weiter überraschend ist. Mhm. Und in der Tat, so ganz, ganz viel geschlafen habe ich auch nicht. Vor allen Dingen natürlich nicht in der langen Wahlnacht, die ich mir stundenlang tatsächlich angetan habe.
War spannend.
Ja, so spannend war es gar nicht. Also ich würde mal sagen, so ab 4 Uhr war es für mich nicht mehr allzu spannend. Da lag Donald Trump in allen Swing States vorne. Und ich denke, so um 5 Uhr wusste ich, anders als die Experten im Fernsehen, schon ziemlich sicher, wie das ausgehen würde. Die haben ja immer noch die Spannung versucht aufrechtzuerhalten und dann immer noch so mit so einem Gesichtsausdruck, als wenn sie was Verfaultes im Mund hatten, Klaus Kleber und so, ja, immer noch irgendwie so getan, als wäre noch nichts passiert. Mhm. Und eigentlich zeichnete sich ja der Wahlsieg von Donald Trump überraschend schnell ab.
Ja, also ich meine jetzt gar nicht irgendwie die Frage, wann das Ergebnis relativ klar war, das finde ich auch. Aber dass es dazu gekommen ist, da gibt es jetzt ja das große Rätselraten, irgendwie die ganze amerikanische Ostküste ist vollkommen zerknirscht. Ich habe Stephen Colbert in diesen Tagen gesehen, der auf die Bühne kam und einfach nur sagte, fuck. Ja. Und ich meine, es ist einer der am härtesten gegen Trump die ganze Zeit gearbeitet hat. Ich habe Jon Stewart gesehen und andere. Und es ist schon interessant zu sehen, wie unglaublich die damit gar nicht gerechnet haben. Das war überhaupt nicht im Bereich
des Denkbaren. Jetzt erzähl mir doch mal, warum die Demoskopen da auch so gar nichts von gewusst haben. Also er hat in allen Swing States gewonnen.
Genau.
Ja. Und die Demoskopen haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt, was es nicht war. Gut, er hat häufig so mit etwa 2,5-3% Vorsprung gewonnen. Und dann hat man immer schon gesagt, ja, das liegt so im Bereich der statistischen Fehlerquote, ne, 3%. Aber in allen daneben liegen, also nicht zu sehen, dass es ein flächendeckender Trend ist, dass Trump überall stärker ist in den Swing States. Mhm. Ich meine, wie haben die Demoskopen das fertiggebracht, das auch nicht entfernt zu ahnen?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage irgendwie und eigentlich ähnlich wie auch schon 2016. Ne? Ich habe dieser Tage einen Demoskopen gehört, der sagte, im Grunde seitdem wir Trump auf der Bühne haben, erleben wir das ständig, dass wir uns ganz fürchterlich irren und ganz fürchterlich daneben liegen. Ich glaube, was die zum Beispiel unterschätzt haben ist und das auch in ihren Modellen nicht richtig abgebildet haben, dass Hispanics, ja, und auch Schwarze beispielsweise, dass die zu einem sehr großen Teil jemanden wie Trump gewählt haben.
Ja, bei den Schwarzen waren es jetzt nicht viele, ne? Aber bei den Hispanics waren es, glaube ich, so an die 40%.
Ja, aber ja. Schwarze Männer, schau dir mal schwarze Männer beispielsweise an. Und das hat eben damit zu tun, dass ganz am Ende es um die Wirtschaft ging. Es ging um die Frage, geht es dir besser als vor 4 Jahren? Das ist ja diese eine große Frage. Ja,
genau. Und da gab es Umfragen, die in der Nacht eingeblendet wurden, dass ein sehr erheblicher Teil der Amerikaner, US-Amerikaner sagt, dass es ihnen schlechter geht als vor 4 Jahren.
So, genau.
So, und wir gucken natürlich anders drauf. Wir gucken auf wirtschaftliche Kennzahlen. Wir gucken auf 4,5% Anstieg des Bruttoinlandsproduktes und. Aber es sind zwei verschiedene Dinge.
So, ja, ganz genau.
Also die wirtschaftlichen Kennzeichen der beiden Regierungen waren gut. Ne, danach würde man sagen, es ist eine Konjunktur im Land und alles läuft. Aber offensichtlich ist bei einem sehr erheblichen Teil der US-Amerikaner davon nichts angekommen. Aber was mit Sicherheit bei ihnen angekommen ist, ist die Inflation.
Genau.
Ja, und die sehr teuren Lebensmittelpreise und vieles andere mehr. Und das bestimmt am Ende die politische Entscheidung. Aber ich meine, wieso weiß man das jetzt erst im Nachhinein? Das hätte man sich doch auch vorher denken können.
Ja, das ist sehr interessant. Ich finde auch, wir sollten da gleich noch mal im Einzelnen drüber sprechen, Richard, weil es wirklich spannend ist, darüber zu reden, was der Hintergrund ist für das, was da gerade in Amerika passiert ist. Und da führt auch eine Spur direkt nach Deutschland, nach Europa, sozusagen in den Rest der Welt. Da kann man sehr vieles draus lernen, finde ich. Ich habe dieser Tage einen langen Text gelesen von Rüdiger Bachmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, du bist dem mal begegnet. Ne? Wir haben darüber gesprochen.
Schon genau. Mehrfach.
Ja, richtig. Rüdiger Bachmann mögen wir beide.
Wir speisen gerne zusammen.
Okay, ja. So gut kennt ihr euch. Dann liebe Grüße an der Stelle. Rüdiger Bachmann sagte, für ihn war die Grafik des Abends, als CNN gezeigt hat, dass es in fast keinem Wahlkreis Reallohngewinne seit der Trump-Ära gegeben hat. Mhm. Und da, finde ich, ist er genau dem richtigen Ding auf der Spur. Darüber sollten wir gleich nochmal sprechen. Aber vorher würde
das ist übrigens interessant, weil als wir uns vor längerer Zeit, so vor 3 Monaten oder so, getroffen haben und uns unterhalten haben, dann hat er das Phänomen Trump noch irrationaler dargestellt, weil er eben als Ökonom auf die sehr gute ökonomische Bilanz verwiesen hat, der beiden Regierung. Mhm. Na, aber damals war der Pferdefuß offensichtlich noch nicht so deutlich. Ja, es kann ein Land eine großartige ökonomische Bilanz haben und gleichzeitig kann die Bevölkerung verarmen. Das ist kein Widerspruch.
Ja, absolut nicht. Und da kommt auch in der Breite nicht viel an und so weiter. Viele Amerikaner, ich habe das auch selbst erlebt. Man hält den Leuten dann in Gesprächen, auch in Pennsylvania, ich erinnere mich, in einer Kneipe, man hält denen diese ökonomischen Kenndaten vor und sagt aber, eure Inflation ist doch wieder im Griff und die Wirtschaft boomt wie kaum irgendwo sonst auf der Welt. Ist unglaublich stark, gerade die amerikanische Wirtschaft. Aber bei denen kommt es nicht an. Und
Preissteigerungen werden auch selten rückgängig gemacht.
So,
ganz also genau. Das heißt ja Inflation im Griff. Ja, das heißt, da die Preise, die letzten Jahre gestiegen sind, die steigen jetzt nicht weiter, aber sie sind doch die letzten Jahre gestiegen und sie sind oben.
Sie sind gestiegen und es gibt noch einen anderen Zusammenhang und auf den verweist eben auch Rüdiger Bachmann. Ne? Du hörst das dann häufig und deswegen sollten wir nachher auch nochmal ein Wort, finde ich, über uns als Medienschaffende verlieren. Die Kontextualisierung, ich habe immer mehr das Gefühl, das ist das Ding, über das wir viel, viel mehr reden müssen, beziehungsweise es wirklich machen müssen. Es gibt ein paar ganz interessante Beispiele aus den letzten Wochen, an denen man das festmachen kann. Aber eines ist zum Beispiel das mit der Inflation. Wenn du sagst und als Politiker verkaufst, wir haben die Inflation wieder im Griff, dann kannst du das nicht tun, ohne gleichzeitig, und in Amerika war es eben so, darauf hinzuweisen, was der Kontext ist. Wie haben die Amerikaner die Inflation wieder einigermaßen runtergedrückt? Na, indem sie die Zinsen angehoben haben. Die Fed, die Zentralbank hat die Zinsen angehoben. Was bedeutet, dass Kredite für Wohnungen, für Häuser, für irgendwelche Bauvorhaben, ja, für dein kleines Leben, das wird alles teurer. Und im Zweifel kannst du sie dir gar nicht mehr leisten. Und der Traum vom eigenen Haus, ich glaube, dass der ist in Deutschland schon sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, dass der in Amerika fast noch wichtiger ist. Und da ist auch einer der Schlüssel zur Frage, wie kann es sein, dass einer wie Trump, ein verurteilter Straftäter, ein Typ, der Schweigegeld an Pornostars bezahlt und so weiter, der seine Gegnerin ständig unflätig beschimpft, der wirklich ein paar schlimme Dinge gerade in den letzten Wochen noch mal von sich gegeben hat. Wie kann es sein, dass so einer gewählt wird?
Antwort, das ist den Leuten relativ egal.
So.
Die haben das Gefühl, das System ist am Ende. Und für das System machen sie den Liberalismus verantwortlich und insbesondere die Demokratische Partei. Mhm. Und sie sagen, es braucht eigentlich einer von außen. Also Trump profitiert ja davon, dass er ein Anti-Politiker ist. Und damit macht man sich überall sehr, sehr beliebt. Ja, ich bin kein Teil des klassischen Establishments. Das wäre vielleicht gerne mal gewesen, aber das klassische Establishment in den USA hat ihn ja nie richtig anerkannt. Mhm. Und jetzt kann er sozusagen die Rolle des Außenseiters spielen, des Underdogs. Ja, auch als Multimillionär kann er als Underdog auftreten. Er ist der nicht richtig dazugehört. Er ist der, über den sich die anderen lustig machen und so. Das trifft eine Erfahrung, die ganz viele Leute aus der Unterschicht oder unteren Mittelschicht schon auch sehr häufig in ihrem Leben gemacht haben. Und über diese Schiene identifizieren sie sich damit. Mhm. Und für sie ist wahrscheinlich Kamala Harris jemand aus der oberen Mittelschicht oder gar der Oberschicht, jedenfalls dahin aufgestiegen, von der Mittelschicht in die obere Mittelschicht oder in die Oberschicht aufgestiegen. Und gerade diesen Weg, den Kamala Harris gegangen ist, ist ein Weg, der heute immer seltener möglich ist. Ja, und sie sehen das nicht als repräsentativ an für das, was in diesem Land geht oder was in diesem Land möglich ist, sondern ihr Schicksal ist eher das der Abgehängten, der Außenseiter, die sehen, dass ihr Land den Bach runtergeht und deswegen so viele Hoffnungen haben in jemand wie Donald Trump, über den man eigentlich nur eines sagen kann, dass er mit der Faust auf den Tisch haut und das reicht dann im Zweifelsfall vielleicht auch.
Ja, ich meine, man muss sich auch nur mal klar machen, 60% der Amerikaner leben ungefähr von Paycheck zu Paycheck, ja. Das heißt, die arbeiten einfach von Gehalt zu Gehalt. Die Fed in St. Louis checkt das regelmäßig. Ich habe mit Jörg Wiemer-Alasena, sehr, sehr geschätzter Kollege von der Welt, der seit, glaube ich, 2018 aus Amerika regelmäßig berichtet. Wir haben ihn ja hier auch schon mal zitiert. Der nimmt diese soziale Frage sehr regelmäßig in den Blick und das ist auch der Grund, warum ich seine Texte so gerne und mit großer Aufmerksamkeit lese. Und die messen das, indem sie die Leute fragen, pass auf, wenn jetzt plötzlich für dich eine unvorhergesehene Ausgabe käme von $500. Du brauchst plötzlich $500, weil irgendwas kaputt ist, weil die Dachrinne tropft, weil die Heizung nicht mehr läuft, weil die Karre kaputt ist, was auch immer. Könntest du diese $500 bereitstellen? Und die Antwort ist nein. 60% der Amerikaner. Das ist sozusagen, ne, die soziale Frage. In Oklahoma gab es mal den Vorschlag, Lehrern die 4-Tage-Woche zu geben, damit sie am 5. Tag noch woanders Geld verdienen können. Mhm. Musst du dir mal vorstellen.
So schlecht bezahlt sind Lehrer. Die Schulen sind so oft in einem völlig desolaten Zustand. Mhm. Also die Leute sehen ja, dass der Staat nicht richtig funktioniert und dass er für die Abgehängten, und die Zahl ist eben riesig, und die Zahl der Halbabgehängten, von denen du gerade gesprochen hast, nicht da ist.
Ja, also muss
das Interessante machen, ne? Ist, das, was wir hier alles diskutieren, war jetzt nicht das beherrschende Thema in der Berichterstattung. Ja, in der bisherigen Berichterstattung, ich habe sehr viel Berichterstattung gesehen und gelesen, war immer die Rede von all den persönlichen Vorzügen, die Kamala Harris sicher auch hat, und ihre charakterliche Integrität, die sie im Vergleich zu Donald Trump auf jeden Fall hat. Mhm. Ja, und es wurde immer nur gewarnt, welche Riesenkatastrophe passiert, wenn Donald Trump drankommt, Project 25, und er wird ein Diktator werden und das ist das Ende der Demokratie in Amerika und so. Und dann seine ganzen Lügen und immer so Best-of-Ausschnitte von seinen ungeheuerlichsten Behauptungen und so weiter. Mhm. Aber im Grunde genommen haben wir ja immer nur über den Phänotyp gesprochen. Wir haben immer herausgestellt, wie unfassbar unsympathisch Donald Trump ist. Und in der Tat, das ist ein Mensch, mit dem will wahrscheinlich kaum jemand bis auf Elon Musk befreundet sein. So, aber das ist doch nicht der Grund, um den es nachher geht. Wir reden doch über Politik. Wir reden doch nicht darum, ob wir Donald Trump lieber heiraten würden oder Kamala Harris, sondern es geht um die Frage, von wem man am ehesten zutraut, dass er die fundamentalen, wirklich fundamentalen Probleme eines kaputten Landes irgendwie angehen kann.
Ja.
Und darüber haben wir, natürlich wurde auch darüber berichtet. Aber es wurde ganz viel Yellow Press mäßig über Charakterzüge, also über den Phänotyp geredet, aber nicht über den Genotyp, der dahinter steht. Also die real existierenden Sorgen und Probleme.
Ja, also es ist wirklich spannend, wenn man da mal genauer hinschaut. Ne? Es gibt Leute, so hat mir das Jörg erzählt, in Virginia beispielsweise, die haben keine Krankenversicherung mehr, weil ihre Minen zugemacht haben. Die waren häufig mit einer Krankenversicherung ausgestattet, die Minen der Bergbauer zur Verfügung gestellt hat, ja, die große Bergbaufirma. So, was die denken, und es geht nicht um die Frage, ob das stimmt oder nicht, es geht um die Frage, was die Leute glauben, wovon sie überzeugt sind. Die sagen, da führt eine direkte Spur zu so etwas wie dem Pariser Klimaabkommen. Die nehmen uns unsere Arbeit weg, die schließen unsere Kohleminen, weil sie in Paris jetzt das Klima schützen wollen. Die Wahrheit ist, wahrscheinlich hätten die Minen auch so zugemacht.
Ja.
Aber das Narrativ ist, dass das sozusagen mit der weltweiten Klimabewegung zusammenhängt. So, und jetzt kommt der zweite Punkt. Die Grenzen für die Krankenversicherung, Obamacare beispielsweise, ja, ab wann kriegst du vom Staat sozusagen eine Krankenversicherung zur Verfügung gestellt? Die ist ungefähr je nach Bundesstaat unterschiedlich, war irgendwo bei $25,000 oder $30,000 Jahreseinkommen. So. Das heißt, ab dem Jahreseinkommen musst du für deine Krankenversicherung selber sorgen. Da entsteht bei vielen Leuten, und auch da führt wieder eine Spur direkt zu uns, Stichwort Bürgergeld, da entsteht das Gefühl, ein tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit. Es geht fundamental unfair zu. Das ist das Gefühl der Leute. Leute sagen, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ich hier arbeite und mich abrackere und ihr lasst mich im Stich, wenn es um die Krankenversicherung geht? Mhm. Da gibt es Leute, die kippen sich, das hat mir Jörg wie Malasene erzählt, die kippen sich dann irgendwelche Salzsäure in die Zähne, um selber Karies zu behandeln. Solche Dinge. Ich selber habe in San Francisco schlafende Lehrer in ihren Autos gesehen, die dort übernachten, weil sie sich schlicht und ergreifend die Unterkunft nicht mal leisten können. All solche Dinge. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass sich diese soziale Frage, die wirkt sich natürlich auch längst demografisch aus. Du wirst kleiner. Wenn du keine Wohnung, wenn du kein Haus kaufen kannst, dann kriegst du auch keine Kinder mehr. Dann fehlt dir die Zuversicht fürs Leben. Dann fehlt dir genau dieser Optimismus, ja, den wir auch in diesem Land gerade so dringend bräuchten. Und der ist auch diesen per se sehr viel optimistischeren Amerikanern, die ich immer so kennengelernt habe, ja, der ist denen oder kommt denen zunehmend abhanden. Da haben die ein riesiges Problem damit. Das betrifft dann irgendwann wirklich das Lebensgefühl. Und das sind genau die Dinge, die jemand wie Trump adressiert. Im Grunde ist es die alte Geschichte von Bill Clinton, it's the economy, stupid. Ja?
Klar.
Mit dem Slogan hat er damals die Wahlen gewonnen. Und eigentlich ist es nach wie vor genau diese Antwort.
Ist doch eigentlich fast immer so. Also es gibt relativ wenige Beispiele, fällt mir kaum was ein. Ist ja auch in Deutschland so. Also die ökonomische Lage, ne? Merkel war auf einer ganz, ganz langen Konjunkturwelle und ihre Beliebtheit ist sehr wesentlich darauf zurückzuführen. Und die Sozialdemokratie ist damals abgewählt worden, als die große Arbeitslosenkrise war, Anfang der 80er Jahre. Übrigens, wo wir gerade Anfang der 80er Jahre sind, ne, bevor wir uns hier so richtig festreden und nochmal die sozioökonomischen Probleme Amerikas unter die Lupe nehmen. Ne?
Wenn du schon so
es gibt ja eine große Parallele im Augenblick, ist mir aufgefallen, zwischen dem Jahr 1982 und dem Jahr 2024. Ich gehöre der Generation an, die 1982 das konstruktive Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt in der Oberstufe mit allen anderen Schülern, Oberstufenschülern zusammen live am Fernsehen verfolgt haben. Mhm. Und damals war damals krachte die FDP und die SPD auseinander, die sozialliberale Koalition aufgrund eines Papieres, die der Wirtschaftsminister der FDP, Otto Graf Lambsdorff, verfasst hatte. Das Lambsdorff-Papier. Dieses Lambsdorff-Papier lohnt sich, es heute nochmal zu lesen, weil dieses Papier enthält das gesamte Programm des Neoliberalismus. Und war nach dem Vorbild von Thatcher in England und den Reaganomics in den USA entstanden. Es war im Grunde genommen den Rückbau des Sozialstaates und die Förderung der Wirtschaft durch weniger Steuern, Abgaben und dergleichen. Veränderung des Arbeitsmarktes, im Grunde waren die Hartz-Reformen da schon vorgedacht. Und das kommt mir jetzt gerade so ins Bewusstsein, weil es gibt ja diesen berühmten, sehr schönen Satz von Karl Marx. Er hat ja einen Text geschrieben, als Napoleon der Dritte einen Staatsstreich machte und sich zum Alleinherrscher in Frankreich aufschwang. Wir reden über das Jahr 1852. Und der Text, den Marx darüber schrieb, war der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Und da heißt der erste Satz, Hegel sagte einmal, dass alle großen Dinge der in der Weltgeschichte sich sozusagen zweimal ereignen, einmal als Tragödie und einmal als lumpige Farce. Ist jetzt aus dem Kopf zitiert, aber so ähnlich heißt das. Und ich muss daran denken, wenn das Lambsdorff-Papier 1982 eine Tragödie war, das Ende der Kanzlerschaft des beliebten Helmut Schmidt, dann ist die lumpige Farce die Neuauflage des gleichen Stückes durch Christian Lindner im Jahr 2024. Ich mache ein Papier, das nichts mit Koalitionsabsprachen zu tun hat, das keinerlei Rücksicht auf die Koalitionspartner nimmt. Ich möchte darin Sozialabbau, ich möchte, dass das Klimathema keine große Rolle mehr spielt, ich möchte Steuererleichterungen für die Besserverdienenden. Also ein reines neoliberales Papier in einem Deutschland, das heute dadurch bedroht ist, dass die Mittelschichten absteigen, dass das soziale Klima sich verschlechtert, dass eine Spaltung droht. Da also in dieses explodierende Haus werfe ich nochmal ein Papier rein, das einer Bombe gleichkommt. Warum macht man sowas? Man macht das, damit man rausgeschmissen wird. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Weil alles andere konnte der Kanzler nicht mehr machen. Er hat ja auch dann gezeigt, wie säuerlich er war und wie persönlich beleidigt er war und gekränkt und so weiter. Aber es gibt doch keine andere Erklärung dafür, dass Christian Lindner sich gedacht hat, er ist ja noch jung, ja, und er wollte wahrscheinlich sein Leben lang sowieso kein Politiker sein und Finanzminister war er auch nie gerne, aber er konnte kein zweites Mal kneifen, aber nach 3 Jahren reicht's jetzt und man will ja auch nicht ewig, ja, belastet werden mit der unbeliebten Ampel, also macht man auf diese Art und Weise einen wirkungsvollen Abgang. Wenn ich damit recht habe, wäre es das der größte Ego-Trip, den sich ein Minister in Deutschland je geleistet hat. Denn für die FDP kann das nicht getan haben. Die liegt bei Umfragen zwischen 3% und 4%. Die ruiniert er so en passant gleich mit. Jetzt bin ich gespannt auf deine Lesart.
Das ist natürlich hart, was du da gerade formulierst. Und ich bin mir nicht sicher, ob du recht hast, Richard. Also natürlich war das diese Provokation. Das ist überhaupt keine Frage. Aber nur eine Frage als Gegenfrage an dich formuliert, Richard. Du nimmst ihm sozusagen die echte Sorge ums Land, die nimmst du ihm nicht ab?
Also in einer Situation, wo wir uns jetzt, wir haben ja noch nicht über die außenpolitischen Folgen von Trump geredet, ja, in einer Situation, wo wir vor der Herkulesaufgabe stehen, uns als Deutschland und Europa neu zu erfinden, nämlich unabhängiger, deutlich unabhängiger von den Vereinigten Staaten, nachdem wir bisher unseren gesamten außenpolitischen Kompass eingerichtet haben. Und auch gar nicht wissen, was wir ohne die Vorgaben aus Washington eigentlich außenpolitisch tun oder lassen sollen. In einer Situation, wo wir wieder auf die Franzosen zugehen müssen, wo wir ein neues Europa, ein verteidigungsfähiges, aber auch ein friedensfähiges Europa begründen müssen, neu darüber nachdenken, wie diese in die Jahre gekommene Idee Europa wiederbelebt werden können. In so einer Situation hinzugehen und auf so eine bockige Art und Weise die Koalition platzen zu lassen, nein, da nehme ich keine Sorge um dieses Land ab. Da sehe ich nur eine Sorge um sich selbst. Würde ja auch zur Partei ganz gut passen.
Interessant ist, dass ich ab oder seit dem letzten Sonntag, deswegen habe ich vorhin auch das Datum erwähnt, diesen 7. November, an dem wir jetzt heute hier aufzeichnen. Ich habe am vergangenen Sonntag das erste Mal sehr konkret den Hinweis bekommen, da wird was passieren. Und der Hinweis war, am Donnerstag ist die FDP raus. Und genau so ist es gekommen.
Ja, es ist doch schon merkwürdig, dass dieses Papier, ja, vor einigen Tagen dann natürlich heimlich irgendwie, ohne dass Christian Lindner irgendwas davon wusste, der Bild-Zeitung zugespielt worden war. Wer es glaubt,
dem
wird
Stern,
selig.
Dem Stern. Das waren die Kollegen vom Stern.
Ich dachte, die Bild-Zeitung hätte es auch gehabt.
Ja, irgendwann hatten sie es natürlich alle.
Okay, her, also klar. Dem Stern zuerst. Also jedenfalls scheint mir das alles nicht so richtig wahrscheinlich zu sein. Das natürlich, war er wollte Moment. Das eigentlich, ja. Hat er dieses ganze Papier natürlich nur gemacht, um es mit ganz klein einen Kreis konstruktiv zu besprechen. Aber gibt es irgendjemand, der das glaubt? Und glaubst du, Christian Lindner glaubt sich selbst, wenn er das sagt?
Das ist ja nur eine rhetorische Frage, die du mir da stellst. Natürlich glaubt das kein Schwein. Das ist natürlich so, dass das Ding sollte das Licht der Öffentlichkeit erreichen. Natürlich war es auch als Provokation gedacht. Und im Grunde
eine gute Idee, wenn man streitet sich die ganze Zeit bis zum geht nicht mehr und dann einfach nochmal so eine richtig dicke Provokation draufsetzt, um das lieben Friedenswillen.
Ja,
dieses Papier bedeutet, liebe Grüne, von nun an ist das Thema Klima vorbei.
Ja, das bedeutet,
das können wir uns jetzt einfach in der gegenwärtigen Situation nicht mehr leisten. Also das menschheitsbedeutendste Thema, was es überhaupt gibt, ist jetzt erstmal egal. Dieses Papier enthält Kürzungen im Sozialbereich. Ich meine, wir wissen, in welcher Situation sich Deutschland befindet. Sie haben den starken Aufstieg der AfD, der ist noch lange nicht gebrochen. In so einer Situation Sozialabbau zu betreiben, ich kann das nochmal wiederholen, das ist eine Bombe in ein explodierendes Haus schmeißen.
Wenn man es so macht, hast du tatsächlich recht. Ich würde aber immer dagegen halten, Richard, und sagen, natürlich gibt es da eine Sorge ums Land. Das will ich auch Christian Lindner und auch den Liberalen in keinster Weise absprechen. Es sind ja nicht Hasardeure, die da oben an der Spitze der Regierung sitzen. Es sind schon Leute, die sich auch der Verantwortung, die sie haben, durchaus bewusst sind. Das will ich jetzt einfach mal so unterstellen.
Also ich würde mal sagen, ganz grundsätzlich und meistens ja, aber eben nicht immer.
Es kann Momente geben, in denen es anders ist. Mein Punkt ist ein anderer, Richard. Wenn man erkannt hat für sich, dass was passieren muss, wenn man sagt, wir sind nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig. Ich meine, worüber reden wir, Richard? Wir reden darüber, dass VW zum ersten Mal in der Geschichte über Werksschließungen in Deutschland nachdenkt. Und es wird nicht bei zwei Werken bleiben, es werden wahrscheinlich drei werden. Und die Frage ist, geht's dann weiter oder war's das dann erstmal? Wir haben 500.000 Autos, die nicht verkauft haben, ja, in den letzten Monaten. Das ist das, was denen fehlt. Der Umsatz von einer 500.000 Autos. Mhm. Da brennt richtig der Busch.
Ein Scheitern übrigens mit Ansage, ne? Wir haben schon vor drei Jahren einen Podcast darüber gemacht, wo wir genau das prophezeit haben.
Ja, ist richtig, aber es geht da nicht ums Recht haben, es geht einfach nur darum, die Lage richtig zu analysieren.
Nee, aber man hat im Vorfeld nichts getan. Ja? Also man ist sozusagen blind in eine Entwicklung reingelaufen, die sich schon länger abzeichnete.
Ja, das ist wahr, aber es gibt natürlich auch Dinge, für die diese Ampel und diese Regierung nichts kann. Ja, es gibt den Krieg von Putin in der Ukraine, der hat die Dinge auf den Kopf gestellt. Jemand sagte in dieser Woche bei uns in der Sendung, das war eigentlich der Moment, ich glaube Sigmar Gabriel war es, der sagte am 24. Februar 2022, da hätte diese Regierung die Koalitionsvereinbarung nehmen müssen, zerreißen müssen, in die Mülltonne treten müssen und ganz von vorne anfangen sollen. Das wäre echte Zeitenwende gewesen, und zu überlegen, was bedeutet das jetzt?
Auf was will er denn eigentlich hinaus, wenn er das sagt? Also was glaubt er denn, was wir nicht getan haben seitdem?
Naja.
Was wir hätten tun sollen?
Naja, also ich sag mal so, Stichwort Sicherheitspolitik, sind wir wirklich verteidigungsfähig? Was passiert denn jetzt, wenn jemand wie Trump sagt, pass auf, das mit der NATO, das stelle ich jetzt mal in Frage, wenn ihr nicht vernünftig bezahlt, wenn mir das oder jenes nicht passt, dann bin ich da
nochmal raus. Nochmal, Markus, natürlich werden die USA die NATO nicht auflösen. Das ist eine absolute Grundbasis ihrer globalen Macht.
Ja.
Nein, das wird nicht passieren, aber das wird das passieren, was Trump schon immer gesagt hat, nach dem Motto, ihr müsst mehr Geld für Verteidigung ausgeben und nach Möglichkeit eure Waffen in den USA kaufen. Das ist das, was passiert. Aber doch nicht, dass real eine Wahrscheinlichkeit, auch nicht nur eine leise Wahrscheinlichkeit darin besteht, dass Trump die NATO auflöst. Abgesehen davon bin ich noch nicht mal sicher, ob ein US-amerikanischer Präsident das überhaupt könnte.
Er hat auch nie gesagt, dass er die NATO auflösen will. Das ist auch etwas, was häufig anders kolportiert wird. Aber die NATO ist ja auch, Richard, haben wir uns ja schon mal drüber ausgetauscht, eine Idee. Die NATO ist ja auch die Idee, wenn du Estland angreifst, dann greifst du sozusagen die USA an. Mhm. Und das muss man glauben. Deswegen sage ich, das ist auch eine Idee. In dem Moment, wo jemand wie der jetzt 47. Präsident der Vereinigten Staaten hingeht und das in Zweifel zieht, zieht da sozusagen die ganze Idee der NATO in Zweifel.
Ja.
Und das bedeutet natürlich etwas für unsere Sicherheitsarchitektur. Das Zweite.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Armee jetzt anfängt, nach Polen oder bis nach Deutschland zu marschieren, ich wüsste nicht, aus welchem Grund. Und abgesehen davon wird sie das auch nicht können. Ich meine, wer in 2,5 Jahren so wenig in der Ukraine vorangekommen ist, der hat mit Sicherheit keine Welteroberungsfantasien. Also ich verstehe schon, dass da so ein mulmiges Gefühl entsteht, wenn man die USA nicht mehr als verlässlicher Partner in der NATO sieht. Aber auf der anderen Seite, wir sind nicht akut von einem russischen Angriffskrieg bedroht. Also müssen die Kirche auch im Dorf lassen.
Es geht auch um andere Dinge. Schau mal, die Amerikaner haben, wenn du dir deren Markt anguckst, wir haben gerade über die amerikanische Wirtschaft gesprochen, 90% des Handels, der Wertschöpfung laufen in Amerika im Inland. In Amerika. Amerika verdient sein Geld vor allen Dingen zu Hause. Die sind gar nicht so sehr auf Exporte angewiesen. Deutschland, ganz andere Geschichte. Wir sind unglaublich darauf angewiesen, zu exportieren. Wir sind darauf angewiesen, dass Grenzen offen sind. Wir sind darauf angewiesen, dass Zölle nicht erhoben werden. Wir sind darauf angewiesen, dass es wirklich Freihandel gibt, und zwar in einer Art und Weise, wie wahrscheinlich kein anderes Land in der westlichen Welt. Darauf sind wir angewiesen. Und wenn dieses deutsche Erfolgsmodell, russische günstige Energie auf der einen Seite und auf der anderen Seite chinesischer gigantischer Absatzmarkt, wenn das beides sozusagen im selben Moment fast zusammenbricht,
dann bricht Deutschland zusammen.
Dann haben wir ein Problem.
Ja,
und wenn du dir dann klar machst, und auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen, wir geben allein, nur als eine kleine Zahl, 100 Milliarden Steuergeld, nicht Beiträge, Steuergeld zusätzlich mittlerweile in die Rente, weil es anders nicht mehr finanzierbar ist.
Ja, ich weiß,
wenn
das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe mein dickes Buch darüber geschrieben.
Ich weiß. Und wenn du dir klar machst, dass die Demografie sehr hart zuschlagen wird in den nächsten Jahren. Ich meine, ältere Herrschaften wie wir gehen demnächst in Rente. Das ist deswegen ein Problem, weil viel zu wenig junge Leute nachkommen.
Ja.
Und die müssen das schultern. Wenn dann in dem Moment jemand wie Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, nicht irgendjemand, hingeht und sagt, Freunde, darüber müssen wir reden. Das müssen wir strukturell jetzt wirklich anders aufstellen, weil ganz nebenbei...
Ja, aber wie kommt er denn nach 3 Jahren Regierungskoalition da drauf? Ich habe mich ja schon geärgert, wie läppisch die Vorschläge zur Rentenreform im Koalitionspapier waren.
Ja,
du weißt, dass ich der Überzeugung bin, dass man hier mit Reformen nicht mehr weiterkommt. Das ist, also ein bisschen Geld zu nehmen und das irgendwie an der Börse anzusetzen
was,
und so, das ist alles Spielerei im Vergleich zur Ernsthaftigkeit dieses Problems, was auf uns zukommt, was darin besteht, dass wir irgendwann noch zu unseren Lebzeiten erleben müssen, dass ein einziger Arbeitender einen einzigen Rentner finanzieren muss.
Genau.
Ja, und dass das alles überhaupt nicht geht. Das Umlagesystem, so wie es bisher finanziert ist, hat keiner keinerlei Zukunft mehr. Mhm. Aber das fällt jedoch nicht plötzlich nach 3 Jahren auf. Das ist ein Problem, auf das wir seit 20 Jahren zielstrebig immer dramatischer zusteuern und keine Regierung traut sich richtig da dran.
Ja,
und deswegen nehme ich nicht ab, dass einem nach 3 Jahren Regierung plötzlich auffällt, oh ja, unser Rentensystem, oh ja, stimmt, das ist ja eigentlich völlig am Ende. Ja, da müssen wir ja jetzt mal was machen. Abgesehen davon, dass er auch keinen konstruktiven Vorschlag gemacht hat, um das Rentensystem tatsächlich zu retten.
Das ist was anderes, aber so wie du ihn gerade beschreibst, würde ich sagen, wird Christian Lindner immer mehr zum Helden. Das ist der Held, der sich traut, ranzugehen und zu sagen, pass auf, ich benenne jetzt diese Punkte sogar um den Preis des eigenen Scheiterns.
Ja, aber ist das nicht, ich behaupte ja, dass das Scheitern gewollt ist. Also ich meine, er hat jetzt gezeigt, dass er 3 Jahre Minister gewesen ist. Das musste er irgendwann zeigen. Er wäre unglaubwürdig geworden, wenn er es nicht gemacht hätte. Er wusste eigentlich gar nicht, welches Ministerium er nehmen sollte. Ja, das gleiche Problem hatte Westerwelle vorher auch. Der ist dann Außenminister geworden. Keiner, der uns in Erinnerung geblieben ist. Außenminister wollte Christian Lindner nicht werden. Also muss er ein anderes wichtiges Ministerium nehmen, das Finanzministerium. Das bedeutet Akten, graue, dicke Berge, Stämmen. Ja, ich stelle mir den Finanzminister immer so vor, als wenn er quasi in seinem riesigen Keller mit Akten ist. Es ist jedenfalls ein unglaublich langweiliger Fleißjob. Mhm. Und er hat in erster Linie auf sich aufmerksam gemacht, indem er immer zu allen Projekten, die die Grünen machen wollten, Nein gesagt hat. Das heißt also, mit Christian Lindner saß der natürliche Feind mit in der Regierung und hat alle großen, schönen Ideen, die man hatte, blockiert. Das ist eigentlich die Rolle, die er da gespielt hat. Und jetzt möchte er nicht ins Ampelchaos und in den unglaublich schlechte Image der Ampel weiterhin mit reingezogen werden, will einen Abgang machen und will sich ein gutes Leben machen und einige Millionen verdienen und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Du bist echt hart unterwegs.
Könnte es nicht sein, dass das harte Unterwegssein einfach auch die Realität trifft? Du kannst ihn ja mal fragen, wenn du ihn mal triffst.
Ja, ich werde, du weißt, ne, ich habe ein, das ist keine große Liebe zwischen Christian Lindner und mir, das ist ja auch öffentlich bekannt und so weiter, deswegen komme ich mir jetzt auch so ein bisschen komisch vor, wenn ich jetzt plötzlich Christian Lindner verteidigen muss oder, aber ich will es. Ich will ihn verteidigen, weil ich an dem Punkt finde, da hat er in diesem Papier ein paar sehr entscheidende, gute Dinge aufgeschrieben und viele Strukturreformen, die wir dringend machen müssten. Und nicht angehen, die sind jetzt einfach überfällig. Ich meine, sag mir eine nennenswerte Strukturreform aus 16 Jahren Angela Merkel. Keine einzige, Richard.
Ja, deswegen so bleibt man so lange dran. Keine Strukturreform machen. Auch das etwas, was ich früher immer, und geht nicht ums Recht haben. Es geht nur darum, dass das vielen ja klar war, ja, dass dieses Vertagen von Problemen und dieses Mutti wird's schon richten, diese Raute-Politik, dass die dazu führen wird, dass die Probleme alle nur vertagt werden und dass sie nicht angegangen sind, weil man Angst vor strukturellen Reformen hat, weil strukturelle Reformen, echte, bedeuten immer, sich mächtige Feinde zu machen.
Mhm. Ist richtig, ja.
Und dann kommst du ins absolute Kreuzfeuer. Und in Deutschland ist das so, dass die Kritiker einer Reform immer lauter sind und in der Mehrheit sind als diejenigen, die das begrüßen.
Aber Richard, jetzt nochmal mein Punkt. Selbst wenn, also unterstellt, alles stimmt, was du sagst. Da will einer einen geschmeidigen, cremigen Abgang machen. Okay, weil er mit dem Rücken zur Wand steht. Okay. Bleibt dennoch als etwas, was man auf seiner Habenseite verbuchen muss, die Tatsache, dass er sich dann in der Sekunde gerne zugestanden, sehr, sehr spät. Okay, aber dennoch stellt er sich hin und sagt, pass auf, hier sind 18 Seiten und das sind die 18 Seiten, woran ich wirklich glaube. Ja. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das für dieses Land die Kur ist, die Medizin ist, die dieses Land gerade so dringend braucht, weil wir gerade merken, wir treten komplett auf
der Stelle. Aber nochmal, Markus, das ist das, was er in der Schublade vorher hatte. Mit diesen Vorstellungen, die er jetzt wiederholt, ist er quasi in die Koalitionsverhandlungen gegangen. Und davon hat er nur ein Minimum durchsetzen können. Warum? Hallo? Weil ist er der kleinste Partei. Koalitionspartner ist. Er ist jetzt noch der Vertreter einer 3-4% Partei.
Mhm.
Ja, also das darf man nicht vergessen. Und als Vertreter einer Partei, die in der Wählergunst noch 3-4% hat, möchte er den Koalitionspartnern, die deutlich mehr Stimmen haben als er, seinen Kurs aufzwingen. So funktioniert Politik nicht. Wer der kleinste Partner am Tisch ist, kann auch am wenigsten durchsetzen.
Weißt du, an welchem Punkt du recht hast, Richard? Und das ist das, was ich nicht verstehe. Die FDP, darüber habe ich auch mit Konstantin Kuhle letzte Nacht gestritten, die FDP ist mit dem Versprechen in den Bundestagswahlkampf gegangen, keine Steuererhöhungen. Und das hat niemand von denen bis heute verlangt. Niemand, kein anderer Koalitionspartner, ich meine, die SPD macht immer wieder mal den Versuch und so weiter, aber es ist nicht dazu gekommen. Was ich nicht verstehe, ist, viele dieser Dinge könnte man machen und sie sind jetzt auch wirklich tatsächlich notwendig, weil wir haben gerade auch über die soziale Frage gesprochen. Ja? Das Rentendilemma ist sehr, sehr schwer zu lösen. Die Frage, wie kriegst du den Industriestrompreis runter? Schwer zu lösen. Die Frage, wie kriegst du den Strom grundsätzlich für Privatverbraucher, für Haushalte runter? Die Netzentgelte, all diese Dinge, Steuern, Abgaben. Ich meine, wenn Trump antritt in Amerika und sagt, das Erste, was ich machen werde, ist, ich werde die Steuer für Unternehmen von 21% auf 15% senken beispielsweise, dann wird das dazu führen, dass in der Folge wahrscheinlich Tausende und Zehntausende Arbeitsplätze nach Amerika abwandern. Das ist eine so klare wie harte Ansage, wenn man sich hinstellt und sagt, ganz unmissverständlich, ich habe nichts gegen deutsche Autofirmen, aber ich möchte, dass deutsche Autofirmen amerikanische Autofirmen werden. Dann wirst du dafür bejubelt und das ist eine politische Botschaft, die zu 100% verfängt. Nur mir stellen sich wirklich die Nackenhaare auf, wenn ich das höre, weil ich ahne, worauf das hinausläuft. Ja? So hohe Zölle, dass du von hier aus ein deutsches Auto, ein VW in Amerika nicht mehr verkaufen kannst. Du wirst dort produzieren. VW wird weiterhin gutes Geld damit verdienen. Die Großen, das ist ja auch so ein Zusammenhang, den viele Leute manchmal so nicht so richtig klar haben. Um die muss man sich keine Sorgen machen. Die großen deutschen Unternehmen, die großen deutschen DAX-Konzerne, die sind global aufgestellt. Denen ist scheißegal, wo sie ihr Geld verdienen. Das ist auch gut so. Die sollen Geld verdienen und die sollen wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber wenn BASF 10 Milliarden in China investiert und dort demnächst sein wichtigstes Geschäftsfeld sieht, dann haben davon BASF in der Zentrale was und chinesische Arbeiter in China was. Deutsche Arbeiter in Ludwigshafen haben davon genau gar nichts.
Ja, und deswegen und wird unter anderem Frage, deswegen bei uns die Arbeitslosigkeit steigen. Und wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wird die AfD von allen Parteien mit Abstand am stärksten davon profitieren. Auch das wieder die Chronik einer angekündigten Katastrophe.
Genau.
Aber was willst du machen? Wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, die haben die Unternehmenssteuern so gesenkt, dann müssen wir das auch tun. Dann kommst du in einen globalen Unterbietungswettbewerb. Ja, mit verheerenden Folgen für die Staatshaushalte. Das heißt, auch dieses Spiel kannst du dich nicht einlassen.
Ja, Richard, aber darf ich nochmal fragen an dem Punkt? Und das ist das, was ich der FDP vorwerfe. Wieso musst du dann diesen Fetisch dieser Schuldenbremse ständig vor dir hertragen? Kannst du mir das mal erklären? Das ist das, was ich nicht verstehe.
Das ist doch ein schönes Allgemeinargument, um jeden Umbau und jede Reform, insbesondere in der Umwelt- und Energiepolitik, zu blockieren.
So, und wenn du doch sagst, pass auf, ich will all das. Ich will, dass wir ernsthaft investieren, dass wir Strukturreformen angehen, dass wir dieses Land wieder fit machen für den globalen Wettbewerb. Alles unterschrieben, check. Aber dann musst du doch auf der anderen Seite und nichts anderes tun Chinesen, nichts anderes tun Amerikaner bereit sein zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt aber auch wirklich Geld in die Hand. Und damit meine ich nicht im Haushalt noch mal ein bisschen was suchen und sagen, oh, bei Intel in Magdeburg sind gerade 10 Milliarden frei geworden. Was könnten wir denn damit jetzt wieder machen? Sondern damit meine ich einmal richtig klotzen und nicht kleckern. Das ist übrigens keine
linke
Position.
Darüber haben wir uns letztens unterhalten. Ich weiß nicht. Also es geht darum, wir brauchen wirklich so etwas, auch wenn das abgeschmackt klingt, und diesmal selbstfinanzierten Marshallplan.
So.
Ja, also Deutschland ist dabei, ist ein sterbender Patient. Und was wir jetzt wirklich brauchen, ist irrsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen und gewaltige Struktur- und Konjunkturprogramme aufzulegen. Und das war natürlich alles mit einem Finanzminister Lindner nicht möglich. Das darf dann alles in Kürze Friedrich Merz machen.
Ja, und deswegen ist auch zum Beispiel das Aufweichen der Schuldenbremse, das ist ja wirklich sehr interessant. Der zentrale Satz in seiner Rücktrittsrede war ja, ich würde meinen Amtseid brechen, wenn ich diese Schuldenbremse jetzt aufweiche, wenn wir die jetzt einmal aufheben, mit der Begründung, wir haben gerade eine Notlage. War sehr interessant, in derselben Nacht noch, wir saßen da im Studio und haben die Sendung gemacht, meldet sich Jens Südekum zu Wort, Ökonom, den du sicherlich auch
den
bestens kennst.
Den kenne ich auch gut, ja.
So, und Herr Südekum sagt, das ist Quatsch, diese Aussage ist falsch. Ja, du kannst das machen, du kannst die Notlage erklären, juristisch alles nicht ganz, ganz einfach, aber sehr wahrscheinlich machbar. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe, weil das Aufweichen der Schuldenbremse, da bin ich in den letzten Wochen ein paar Mal sehr hellhörig geworden, das ist mittlerweile keine linke Position mehr. Das ist nicht eine Träumerei von irgendwelchen linken Spinnern, die sagen, das müssen wir jetzt mal machen und mit Schulden wird die ganze Welt wieder gut. Sondern mittlerweile gibt es sehr respektable auch CDU-Ministerpräsidenten. Es gibt jemanden wie Kai Wegener in Berlin zum Beispiel. Gibt, ich glaube auch Rainer Haselhoff, Sachsen-Anhalt und andere, die sagen, Freunde, wir müssen das machen. Wir müssen an diese Schuldenbremse ran. Wir kommen nicht mehr voran. Das heißt,
aber
auch
Markus,
an Friedrich
weißt,
Merz,
der Treffenwitz der stehen. Geschichte ist oder die List der Vernunft, wie Hegel sagen würde. Mhm. Der nächste Kanzler, ja, mit ist an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Friedrich Merz, wird als Kanzler von allem das Gegenteil machen, wofür er als Oppositionsführer gestanden hat. Weil die CDU steht überhaupt nicht für Keynesianismus. Ja, also eine vom Staat mit sehr, sehr viel Geld konjunkturell geförderte Wirtschaftspolitik. Mhm. Ja, das ist dem Konservativ-Liberalen ein Gräuel, eine solche Politik. Aber er wird überhaupt nicht dran vorbeizukommen, in einem Ausmaß Keynesianismus zu betreiben, wie das zuletzt in den 60er Jahren in Deutschland der Fall war. Das Zweite ist, Friedrich Merz hat ja immer Scholz dafür kritisiert, dass er bei der Waffenunterstützung der Ukraine nicht konsequent genug war. Ja, keine Raketen mit längerer Reichweite liefern wollte, sich lange schwer getan hat, Kampfpanzer zu liefern und Flugzeuge und so weiter. Er wird der Kanzler sein, unter dem wir aufhören, die Ukraine zu unterstützen mit Waffen. Denn mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, denn so hat er das angekündigt und ich denke, das wird wohl so laufen, wird Trump mit Putin und mit Zelensky einen Deal machen. Und dann wird dieser Krieg vorbei sein. Und da können wir noch 100-mal sagen, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. A, alleine, ohne die USA, können wir das Leiden ja in den Schützengräben verlängern. Aber wir können die Ukraine nicht dazu bringen, diesen Krieg zu gewinnen, abgesehen davon, du kennst meine Haltung, dass sie den sowieso nie gewinnen konnte. Und dass wir immer gewusst haben, dass sie ihn nicht gewinnen kann. Die USA und auch wir haben die Ukraine immer so weit unterstützt, dass sie den Krieg noch weiterführen konnte. Aber nicht so sehr, dass sie ihn gewinnen konnte. Weil wir wussten, dass das Risiko, um ihn zu gewinnen, zu groß ist, einen dritten Weltkrieg auszulösen. Das heißt also, wir haben einen Krieg, von dem wir wussten, dass er nicht siegreich ausgehen kann und dass er auch nicht siegreich ausgehen darf, wegen der damit verbundenen Konsequenzen, ewig in die Länge gezogen. Und als ich jetzt gehört habe, als Reaktion auf die Trump-Wahl, jetzt müssen wir Europäer mehr Waffen dahin liefern, abgesehen davon, dass es dann sehr viel weniger sein werden, ja, und ich weiß auch gar nicht, welches europäische Land da überhaupt mitmacht, als das, was bisher geliefert wird durch die Amerikaner, wir können nur noch das Leiden verlängern. Und das wird völlig klar sein, ganz ungeachtet dessen, was da im Augenblick angekündigt wird. Und wenn ein Trump einen Deal macht, dann werden wir dem folgen. Dann werden wir ja nicht sagen, Zelensky, nee, mach mal diesen Deal nicht und so weiter, wir kriegst weiter Waffen von uns. Das wird ja nicht passieren. Ne? Mhm. Das heißt also, die Kanzlerschaft von Friedrich Merz, auf die bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ja, es wird sehr vieles ganz, ganz anders laufen, als er sich das jetzt in den Oppositionsjahren vorgestellt hat.
Sag mal, jetzt, weil du gerade nochmal Trump sagst, ich habe dieser Tage ein interessantes Interview mit Michael Sandel gelesen, den kennst du mit Sicherheit.
Ja, einer der bedeutendsten US-amerikanischen Philosophen.
Genau, der sich viele Gedanken macht über Neoliberalismus, über Globalisierung.
Ein großer Gegner des Neoliberalismus, wie alle so. Kommunitaristen, nicht verwechseln mit Kommunisten. Ja, Kommunitaristen sind Menschen, die die Eigenverantwortung im Solidarverband steigern wollen. Also der Liberale will die Eigenverantwortung des Einzelnen steigern. Ja, du allein kannst das machen und schaffen. Und die Kommunitaristen sagen, nee, das geht nur in Verbänden, im wechselseitigen sich umeinander kümmern. Es geht darum, sein Ich in einem Wir wiederzufinden, Gemeinschaften zu stiften. Also sozialen Kitt. Ja, das ist das große Thema. Und da gehört Michael Sandel zu den 3, 4 großen Namen in den USA.
Sandel, spricht man den aus, ja. Der hat ein interessantes Interview gegeben irgendwo. Der macht sich Gedanken über die Frage, was ist eigentlich das Ding dahinter? Die ökonomische Frage, darüber haben wir bereits gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie groß Armut in Amerika ist. Ich finde das nach wie vor wahnsinnig und auch so würdelos für ein Land, das so groß ist und so reich ist, dass so viele Menschen einfach überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen. Der Sandel sagt, der Hochmut der Eliten, das ist der Grund für dieses Ressentiment. Das ist der Grund, warum jemand wie Trump plötzlich erfolgreich ist. Das ist auch der Grund für dieses Unbehagen. Ich glaube, es gibt sogar ein Buch von ihm, ne? Das Unbehagen in der Demokratie, das er schon Mitte der 90er veröffentlicht hat. Ja. Und es ist sehr interessant, gerade aus heutiger Perspektive da mal drauf zu schauen. Francis Fukuyama, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, der glaubte ja Anfang der 90er, das ist sozusagen der Sieg der Marktwirtschaft, des Kapitalismus, das Ende der Geschichte steht bevor. Jetzt haben wir den Kommunismus besiegt, den Sozialismus besiegt und jetzt gehen wir gemeinsam in eine glorreiche Zukunft. Er hat damals schon gesagt, das, was wir da sehen, ist in Wahrheit möglicherweise genau das Ende des Liberalismus.
Also Sandel hat das gesagt.
Genau. Im Gegensatz zu Fukuyama.
Der jetzt gesagt hat, der Liberalismus ist das Einzige, was übrig bleibt.
Und muss doch sagen an dem Punkt, diese Befürchtungen sind auf eine Art und Weise schon wahr geworden. Im Jahr 2016, also 20 Jahre später, mit der Wahl von Trump. Wir sehen es jetzt auch zunehmend in Deutschland sozusagen. Ein massiver populistischer Gegenschlag, wenn man so will, gegen die Eliten. Und der führt das auch in diesem Interview und sagt, das beginnt schon in den 80ern, aber dann insbesondere in den 90ern, Bill Clinton und so weiter, dann später auch Tony Blair, letzten Endes auch Gerd Schröder, wenn man so will, die im Grunde die Macht des großen Geldes, ja, als eine Art Naturgesetz, Naturnotwendigkeit verkauft haben. Quasi so notwendig wie der Wind, ja, der über Ländergrenzen hinweg weht. Und diese Form der Globalisierung, sagt er, die wurde im Grunde zwischen 1980 bis 2016 von den Mainstream-Parteien weltweit betrieben, hat eine enorme
vor allen Dingen von der Sozialdemokratie. Ne? Die Sozialdemokratie wurde in dieser Zeit Tony Blair, Gerhard Schröder, eine neoliberale Partei. Und ein englischer Politologe, auch aus der genau gleichen Zeit, Colin Crouch, hat dafür den Begriff Postdemokratie erfunden.
Ja, exakt.
Ja, und also Trump ist der, wenn man Colin Crouch heute liest, Postdemokratie, und sich Donald Trump vorstellt, ja, dann hat man 1:1 eine genaue Beschreibung dessen, was da abläuft. Ja, also Demokratie als Schmierentheater. Ja, die wahren Herrscher sind die Elon Musks. Ja, so. Und all die anderen Wirtschaftsgrößen in den USA, natürlich auch die Rüstungsindustrie und so weiter. Das sind die wahren Treiber des Ganzen. Ja, und auf der Bühne stehen die Trumps oder, was Crouch damals vor Augen hatte, die Berlusconis. Ja, und machen Schmierentheater. Ja, und leider sind diese Symptome, ne, also dieser Krebsbefall der liberalen Demokratie, wie man das nennen kann, eben nicht zurückgegangen, sondern sie kommen wieder und immer wieder und sie kommen immer häufiger.
Genau. Und man kann das auch statistisch belegen. 60% der Arbeiter in Amerika hatten faktisch kaum oder keinen Anteil am Wirtschaftswachstum der letzten 40, 50 Jahre. Also ihre Einkommen haben sozusagen stagniert in Bezug auf die Reallöhne. Das muss man sich mal klar machen. Das heißt, an der Spitze unglaubliches Geld, das da plötzlich entstanden ist, bis zu Elon Musk, ja, der dann irgendwann 270, 80 Milliarden Dollar zur Verfügung hat. Und auf der anderen Seite 40, 50 Jahre Stagnation bei den Reallöhnen.
Da müsste man doch denken, in der Situation müssten die Linken an die Macht kommen. Ja, die also sagen, Sozialstaat wieder ausbauen, Umverteilung und so weiter. Aber es gibt keine mehr. Also das, was früher mal links hieß, existiert heute nicht mehr. Oder eine Linkspartei von 3%, und auch die ist also nicht im klassischen Sinne lupenrein links. Stattdessen haben wir Genderpolitik und Diversity und so weiter als linke Themen entdeckt. Aber die wahren und eigentlichen und richtigen linken Themen, also die Frage der sozialen Verteilung, sozialen Gerechtigkeit und so weiter, wem gehört die Macht? Darf nicht in den Händen sehr weniger liegen, ja, sondern muss breit verteilt werden, am besten genossenschaftlich organisiert und so weiter. Diese Linke existiert nicht mehr. Und in die Lücke sind die Rechten vorgestoßen.
Ganz genau.
Das heißt, Donald Trump, der Multimillionär aus New York, ja, der Sohn, der nie arbeiten musste, ja, der nie in seinem Leben im klassischen Sinne gearbeitet hat, der wird im Zweifelsfall, ja, von den verarmten Arbeitern als ihr Führer angesehen. Ja, das ist die merkwürdige Situation. Und in Deutschland ist das ähnlich. Die AfD profitiert, insbesondere im Osten, aber insgesamt davon, dass eine real existierende Linke nicht mehr da ist. Ja, und zieht sich die linken Themen an. Und als ich das Gespräch hatte mit einem der Mentoren der Republikaner, mit Patrick Dineen, ja, dem wichtigsten Mentor möglicherweise von J.D. Vance und so weiter, da lese ich das Buch eines Rechten, ja, das voll ist mit linker Kritik.
Genau. Richtig. Vorhin schon Jörg Wimala-Sena zitiert, der sagt, was Trump geschafft hat, ist sozusagen diesen republikanischen Muff, ja, so hat er sich ausgedrückt, so wir sind der Club der bibeltreuen Christen, ja, den hat er sozusagen einfach verschwinden lassen. Sondern jetzt sind wir die, die etwas wirklich Transformatives vorhaben mit dem Land. Hm. Das sind jetzt plötzlich wir und das spüren die Leute. Und Kamala Harris hat in keiner Sekunde, finde ich, und wir haben ja, wenn man sich unsere alte Podcast-Folge anhört zu Kamala Harris, Ausgabe 155, glaube ich, da haben wir vor ein paar Monaten schon eigentlich ziemlich genau all das beschrieben, was jetzt auch.
Ja, was jetzt eingeräumt wird.
Was eingeräumt wird.
Also als Kölner sagt man immer, man kann sich das Mädchen auch schön trinken. So, jetzt muss man ja ehrlich sagen, man kann sich auch Jungs schön trinken, ne, damit das jetzt hier nicht als sexistischer Spruch überkommt. Ja, aber man hat ganz viel in ihr sehen wollen. Einfach bedroht von der Verzweiflung, dass Trump wieder drankommt.
Ja.
Und darauf führe ich auch irgendwo zurück, dass die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wie kann das sein, dass die Meinungsumfragen alle so dermaßen getäuscht haben? Ja, dass es gar nicht dieses Kopf-an-Kopf-Rennen geworden ist, was alle gesagt haben. Wie kann es sein, dass die ganzen Experten, die Prognosen, wenn sie den Prognosen gewagt haben, ja, immer gesagt haben, sie glauben, dass Harris gewinnt? Also das ist wishful thinking. Und ich denke, wir haben viel zu viel von diesem wishful thinking in unserer politischen und medialen Landschaft, dass wir ganz häufig die Realitäten nicht mehr klar erkennen.
Mhm. Ja, es ist interessant, ne? Und da kommt deswegen fiel mir dieses Thema Eliten nochmal so auf. Und ich dachte, es ist ein Punkt, über den wir beide uns heute nochmal wirklich ein bisschen auseinandersetzen müssen. Sigmar Gabriel sagte neulich, dass wer in den amerikanischen Kongress will, der hat entweder schon sehr, sehr viel Geld oder er braucht wirklich mächtige Leute mit sehr, sehr viel Geld.
Das ist so, übrigens eigentlich ein Zitat, was ich von Fidel Castro kenne. Das wird Sigmar Gabriel jetzt nicht so schmecken, aber der hat gesagt, inwiefern kann denn die USA eine Demokratie sein, wenn man Millionär sein muss oder sich die Gunst von Millionären versichern, um Präsident werden zu können.
Genau, so. Ja. Und er erzählte die schöne Geschichte in dem Zusammenhang, dass er in den USA irgendwann auf die Frage, wie viel denn die SPD für so einen Bundestagswahlkampf ausgeben würde, die Antwort gab 20 Millionen, woraufhin John Podesta die Gegenfrage gestellt haben soll, pro Tag oder wie genau meinst du das jetzt? Und wenn du dir mal anschaust, es war der teuerste Wahlkampf aller Zeiten, die haben unvorstellbar viel Geld ausgegeben. Es gibt einen Bericht der Americans for Tax Fairness, ja, das ist so eine Vereinigung, die haben festgestellt, dass allein 50 Familien haben bis, ich glaube Stand Juni, mehr als 600 Millionen Dollar in den Wahlkampf 2024 investiert. Das meiste davon übrigens an die republikanische Trump-Partei. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. 50 Familien, 600 Millionen Dollar. Und wenn man sich das mal anschaut.
Sehr, sehr demokratisch.
Ja, das meine ich. Und es
widerspricht ein wenig dem Gleichheitsgrundsatz.
Ja, ist richtig. Mhm. So, und wenn du dir das mal biografisch anschaust, das ist natürlich schon tatsächlich sehr, sehr interessant. Jemand wie Kamala Harris, du sagtest vorhin, die hat den Aufstieg geschafft, den heute viele nicht mehr schaffen. Bin mir da nicht sicher. Harris Vater war, glaube ich, Professor in Stanford, Wirtschaftswissenschaftler. Ihre Mutter war Krebsforscherin, ich glaube erst in Berkeley, auch absolute Elite-Universität.
Aber alleinerziehend?
Ne? Ja, nichtsdestoweniger. Da kommt jemand sozusagen.
Ich habe ja gesagt, von der Mittelschicht in die obere Mittelschicht.
So. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie so die inneren Zusammenhänge sind, ja. Also, wenn jemand wie Kamala Harris zum Beispiel plötzlich schwarzen Männern empfiehlt, sie mögen doch jetzt mal ein bisschen Kryptowährung kaufen, ja, dann frage ich mich, wie kann das eigentlich sein? Und dann stellst du fest, ach so, die kriegt da aus der Kryptoabteilung jede Menge Geld für ihren Wahlkampf. Und du merkst plötzlich, wie sehr da ein paar wenige mit unendlich viel Geld und noch mehr Einfluss ihre Karten einfach spielen. Es gibt nach der Finanzkrise, wurde in Amerika ein Gesetz verabschiedet, dass die Banken, ja, Lehman Brothers, stärker regulieren sollte. Als Trump dann Präsident wurde, wollte er Teile davon rückgängig machen. Soweit erwartbar. Brauchte dafür aber, und jetzt kommt der interessante Teil, ein paar Stimmen von Demokraten. Und es gibt einen Professor in Massachusetts, in Boston, Thomas Ferguson, der hat vorher sehr präzise vorhergesagt, wer die Demokraten sein würden, die auch bereit sein würden, diesem Gesetz, also wir weichen jetzt wieder die Bankenregulierung ein bisschen auf, zuzustimmen. Und er sagte, man muss nur gucken, wer die Geldgeber dieser Demokraten sind. Und er konnte auf die Namen genau sagen, der, der, die und die. Also das ist wirklich interessant. Wenn du dir anschaust, Kamala Harris, 2019, als sie Präsidentschaftskandidatin wurde, wollte sie damals auch so ein bisschen im Bernie Sanders Lager fischen. Bernie Sanders übrigens der Einzige, und das ist der Hintergrund dafür, der immer gesagt hat, deswegen war der so eine interessante politische oder ist er Figur, ich nehme kein Geld von Großspendern. Mhm. Genau aus dem Grund. Ich will nicht sozusagen die Handpuppe dieser Leute sein.
Ja, deshalb ist er auch nie Präsident geworden.
Ja,
er hatte richtig. Keine 900 Millionen zusammengekriegt,
so, ganz genau.
Um da so ein Kirmes-Event daraus zu machen.
So, aber dann passiert Folgendes. Kamala Harris sagt, wir brauchen eine allgemeine Krankenversicherung. Wir müssen diese Ungerechtigkeit, das müssen wir jetzt beseitigen, das müssen wir klären. Dann fährt sie in die Hamptons, um Geld einzusammeln bei sehr, sehr reichen Leuten. Und als sie zurückkommt, war sie plötzlich nicht mehr für die allgemeine Krankenversicherung. Ja, das sind so Dinge, oder 25 Millionen von der Kryptoindustrie an einem einzigen Abend eingesammelt, funktioniert irgendwie tatsächlich nicht. Und der schöne Satz dazu ist der Gedanke von Jörg Wimalasena, der sagte, Leute, die keine politischen Überzeugungen haben, aber immer einen offenen Geldbeutel. Das sind die, die in Amerika am weitesten kommen.
Das ja, weil wir Satz. Natürlich jetzt, wenn du von Kamala Harris gesprochen hast, ja davon ausgehen können, dass genauso viele Spender, die hinter Trump stehen, Musk an erster Stelle, ja. sich eine Menge Vorteile von dem verhoffen, dass sie ihren Kandidaten da unterstützt haben. Ich finde, bei dem Ganzen, was mich hier bewegt und beschäftigt, ne, also einmal die Frage, warum hat Trump so klar gewonnen, dann die zweite Frage, warum lässt Lindner die Koalition platzen. Das Thema, was mich tatsächlich am allermeisten umtreibt, vielleicht ist das Thema, worüber wir beim nächsten Mal reden sollen, ist die Notwendigkeit Deutschlands und Europas, sich jetzt gänzlich neu zu erfinden. Ja, als Ausgangspunkt dient mir, dass Stefan Cornelius, der ja nun selber ein überzeugter Transatlantiker ist, in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, das ist eigentlich das Ende des Westens. Ja, oder man müsste vorsichtiger sagen, das Ende des Westens, wie wir ihn kennen.
Wie wir ihn kennen, genau.
Ja, das heißt also, die große Vereinigung von USA und Deutschland, Europa, dieses enge Zusammenstehen als Wertegemeinschaft und Wirtschaftsgemeinschaft und Militärgemeinschaft, das wird in dieser Form nicht fortbestehen können. Und ich habe das Gefühl, dass diese absolut wichtige Botschaft, die von der Wahl ausgegangen ist, dass die nicht begriffen ist. Mir fiel auf, wie Annalena Baerbock gleich gesagt hat, ja, aber die transatlantischen Beziehungen, die sind so wichtig, die werden natürlich genauso fortgesetzt wie bisher und so weiter. Meine Befürchtung ist, dass mindestens in der Außenpolitik, zum Teil auch in der Wirtschaftspolitik, den Leuten völlig der Kompass verloren geht, wenn sie gezwungen sind, eigenständig europäisch zu denken. Und darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Ich glaube, wir sind überhaupt noch nicht auf die Situation richtig bereit. Wir leben immer noch diesbezüglich in der Vergangenheit von vor 3 Tagen. Und die Neuerfindung Europas, ich glaube, das wird das große spannende Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen sollten.
Ja, und ich würde sagen, für Deutschland die Frage, wo kommt das neue deutsche Wohlstandsmodell her? Ne? Was ist die Idee? Was ist die große Idee?
Jetzt haben wir und schon deswegen gleich 2 Folgen.
Ein letzter Gedanke noch, weil wir, oder du insbesondere vorhin so kritisch mit Christian Lindner warst. Ich muss sagen, mich hat an diesem ganzen Vorgang ehrlich gesagt auch irritiert, wie persönlich und hart der Bundeskanzler das begründet hat. Und insbesondere hat mich irritiert, wie ein Bundeskanzler hingeht und sagt, der war's. Das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann. Das kaufe ich nicht.
Ich würde sagen, als das schaukelt sich wechselseitig hoch.
Ja, mag alles sein, Richard,
doch, aber als Bundeskanzler bist du für das Ganze in den Verantwortung. Wenn einer wirklich einen solchen Egotrip durchzieht, sich dafür zu revanchieren und sagen, an dem Egotrip lag's, finde ich zumindest naheliegend. Grundsätzlich mag ich es überhaupt nicht, wenn Politiker, die immer noch das Vorbild Helmut Schmidt, ja, kühl, nüchtern und rational sein sollten, ihre Konflikte auf öffentlicher Bühne austragen, als handele es sich um Beziehungskonflikte.
Genau.
Das halte ich generell nicht gut für die politische Kultur. Aber dass in diesem Fall eine Retourkutsche überfällig war, das kann ich Olaf Scholz nicht vergällen.
Auf einer persönlichen Ebene definitiv zugestanden. auf einer professionellen politischen Ebene würde ich immer sagen, darf so nicht passieren. Wenn dein Verhältnis mit dem Bundesfinanzminister auf die Art und Weise in die Fritten geht, dann ist das nicht nur das Scheitern des Bundesfinanzministers. Das ist auch dein ganz persönliches Scheitern. Und wenn ich dann von jemandem wie Saskia Esken höre auf die Frage, wird denn Olaf Scholz der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl? Und sie mit der größten Selbstverständlichkeit sagt, ja, natürlich, was denn sonst? Denke ich, das ist das krasse Gegenteil von Verantwortung übernehmen. Man muss doch verstehen, wann man fertig hat, um einen berühmten Fußballtrainer mal zu zitieren.
Gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, also jeder versucht sich schon für die Neuwahlen in Stellung zu bringen und dann darf es an einem selber ja nicht gelegen haben. Da muss immer der andere schuld gewesen sein, genauso wie das bei Scheidungen ja immer ist. Ne? Deswegen Übertragung von Beziehungsproblematiken auf die politische Ebene. Aber das letztendliche Urteil darüber zu sprechen, wer wie viel Schuld oder an irgendwas ist, ist ehrlich gesagt in 3 Wochen schon wieder die unwichtigste Frage der Welt.
Wahrscheinlich hast du recht. Richard, interessanter Austausch. Ja, danke dir sehr.
Ja, hat mich gefreut.
Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank dir.
Ja, freue ich mich drauf. Also mach's gut.
Markus. Alles Gute. Ciao, ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.